Jetzt aktiv werden ja zum Beispiel gerade Schüler und Schülerinnen, die ja vielleicht sogar mehr als alle zuvor geschafft haben, Druck auf die Politik auszuüben. Und sehen Sie einen positiven Trend in der Politik in Bezug auf Handlung des Umweltschutzes oder des Umwelterhaltes?
Ich glaube, dass ganz viele meiner Kollegen in dem wissenschaftlichen Bereich das unglaublich motivierend und toll finden, was die Schüler jetzt auf die Beine stellen. Und es ist tatsächlich, es ist diese unmittelbare Betroffenheit meines Erachtens, die jetzt diese durchschlagende Wirkung hat, weil es halt wirklich so unter diesem Motto, ihr nehmt uns unsere Zukunft, dass das einen ganz anderen Druck auf die Politik auswirkt, als diese vielen, vielen Fakten, die wir in der Wissenschaft bisher gesammelt haben. Solange nicht diese Emotion und persönliche Betroffenheit da ist, mir steht das Wasser jetzt bis zum Hals oder ich kann absehen, dass das Wasser mir übermorgen zum Hals stehen wird. Solange das nicht da ist, ist diese Art von Druck, wie sie jetzt zum Glück entsteht, einfach nicht aufbaubar. Es gibt auch in der Wissenschaft große Bewegungen. Es gibt zum Beispiel einen zweiten Appell an die Menschheit publiziert haben, wo sie nochmal gesagt haben, wir haben 92 sowas schon mal gemacht. Da haben irgendwie an die 2000 Wissenschaftler unterschrieben. Jetzt waren es dann 17.000, wo einfach nochmal alles aufgelistet wurde. Was wissen wir über den Zustand der Welt? Was hat sich seit in all diesen Klimakonferenzen, die es bisher gab, verändert? Und wir sehen, der Trend ist ungebremst. Also es hat sich in den letzten über 20 Jahren, in den letzten 25 Jahren, es hat sich nichts getan, was diese Trends, die wir schon Anfang der 90er Jahre festgestellt haben, wirklich gebremst hätte. Und auch unter diesem Aspekt ist es jetzt auch so, dass ich auch am kommenden Freitag, dass ich da eine ganze Reihe von Wissenschaftlern anschließen werden, weil wir sind als Menschen genauso betroffen wie als Wissenschaftler, die Fakten liefern. Und wir sehen genauso, dass wir jetzt einfach auf der Straße auch entsprechend Druck machen müssen, um zu sagen, es geht so nicht weiter und wir brauchen wirklich drastische Änderungen.
Aus Sicht der Wissenschaft, wie sehen denn drastische Veränderungen aus? Was muss denn noch kommen, damit es zu stoppen ist?
Da kann ich jetzt an dieser Stelle nicht für die Wissenschaft sprechen, sondern ich sage lieber meine Meinung. Zum einen denke ich, dass unser bisheriges ökonomisches Modell, was immer noch auf Wachstum beruht, führt uns total gegen die Wand. Weil diese Form von Wachstum auch immer dazu führt, dass wir eigentlich insgesamt von den gesamten Ressourcen der Erde wesentlich mehr verbrauchen, als wieder in irgendeiner Form nachwachsen kann. Das bedeutet für mich, dass wir die Ökonomie eigentlich so weit umstellen müssten, dass wir eine echte Vollkostenrechnung für alle Produkte machen. Und diese Vollkostenrechnung würde bedeuten, dass auch diese Güter, die Allgemeingüter sind, wie Luft, Wasser, CO2-Emissionen sowieso, dass die alle mit einem realistischen Preis versehen werden, sodass man auch tatsächlich weiß, was ein Produkt jetzt insgesamt kostet. Und das geht bis über das Recycling, also alles, was man sich vorstellen kann. Der zweite Punkt, der nicht ganz so offensichtlich ist, aber ebenso wichtig ist für mich, da liegen die Gründe in der Anthropologie. Also die Anthropologie ist eigentlich die Lehre vom Menschen. Und in der Lehre vom Menschen müssen wir auch immer wieder ganz weit zurückgehen, um zu gucken, was hat uns denn eigentlich jetzt überwiegend geprägt? Und wenn wir da einfach nur mal so Zeiten entgegensetzen, wie lange Zeiten haben wir in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler gelebt? Und das waren mehrere hunderttausend Jahre. Und wie lange leben wir jetzt eigentlich schon als sesshafte Bauern, mittlerweile auch dann mit der Urbanisierung und so weiter? Wie lange leben wir jetzt schon in wirklich großen Gemeinschaften? Und da denke ich, dass uns diese allgemeine Verantwortung für ganz, ganz große Gruppen, dass es uns immer noch total schwerfällt, das wahrzunehmen. Also wie lange sehen wir uns schon danach, dass wir global handeln? Es geht ja immer so, also individuell sehen wir sehr, sehr viel ein und können auch viel machen. Aber es ist notwendig, weil wir mittlerweile, wir denken so global, wir handeln im Sinne von wirtschaftlich handeln, auch global, aber wenn es tatsächlich um Sachen geht, die ganze Welt machen müsste, dann denken wir wieder national und dann sagen wir, oh, das ist zu viel für uns. Also so diese diese Fähigkeit, tatsächlich eine Organisationsstufe höher zu gehen und dieses vertraute Schema von, es wird immer fremder, von der Familie zur Bekanntschaft, dann die in einer Stadt wohnen, die in einem Land wohnen, dann kommt diese große Grenze mit der Sprache, danach wird alles sowieso noch viel fremder. Das sind diese Sachen, die, von denen wir wissen, dass sie echte Hemmschuhe sind und die wir überwinden müssen, aber wo wir einfach noch nicht so richtig wissen, wie es funktionieren soll.
Genau, das ist irgendwie auch was, was ich mir letztens gedacht habe. Diese Prinzipien von Wirtschaftssystemänderungen klingen natürlich sehr gut in Deutschland. Denken Sie, dass es tatsächlich auf weltweit umzumünzen ist oder gehen Sie jetzt erstmal von Deutschland aus oder Europa meinetwegen?
Es ist jetzt schon absolut illusorisch, sich vorzustellen, dass alle Menschen auf der Welt so leben könnten wie wir. Also wir leben gemessen an dem, was viele andere Menschen haben, im reinsten Paradies. Und dieses Paradies ist eine Illusion. Das wird früher oder später zusammenbrechen. Es ist nur eine Frage, wann. Und da jetzt noch lange zu warten und diese Welle, die vor uns ist, immer weiter anwachsen zu lassen, das halte ich in politischer Hinsicht für fatal. Das sollten wir auf keinen Fall tun. Deshalb ja, es muss jemand vorangehen und das, was wir wirtschaftlich anders machen müssen, das muss langfristig auch in weiten Teilen der Welt passieren. Also es reicht natürlich nicht, wenn es nur Deutschland macht, aber wir sind eine Welt und diese eine Welt lässt sich spätestens bei diesen Sachen, bei diesen globalen Problemen nicht mehr auf Nationen aufteilen.
Wenn alles so weitergeht wie jetzt, dann ist ja der fossile Brennstoff Erdöl in 50 bis 70 Jahren verbraucht, Uran ganz ähnlich. Sehen Sie da überhaupt noch ein Weiterkommen als diese Grenze?
Also was Wissenschaftler genauso wenig wie andere machen können, ist der Blick in die Kristallkugel. Sondern das, was wir machen, ist, dass wir aufgrund der Fakten, die wir an der Hand haben und der Stellgrößen, von denen wir denken, dass sie in einem System unbedingt wichtig sind, dass wir mit diesen Informationen unter der Maßgabe, dass sich bestimmte Stellgrößen, sagen wir, wie Temperatur so und so entwickeln, dass wir dann Szenarien entwerfen und sagen, gut, wenn das Szenario A, B oder C, was jeweils dann andere Stellgrößen hat, wo wir dann davon ausgeht, was weiß ich, nur eine leichte Temperaturerhöhung, eine mittlere Temperaturerhöhung oder eine starke Temperaturerhöhung, dass sich unter diesen verschiedenen Szenarien, dass sich dann sagen wir, bestimmte Artengemeinschaften so in der Richtung A, Richtung B oder Richtung C entwickeln werden. Und da muss man auch dann auch aufpassen, dass man wirklich auch immer sagt, das Modell, das ich da konstruiert habe, um diese Sachen zu berechnen, das beruht auf bestimmten Annahmen. Ich bin halbwegs sicher, dass ich die wichtigen Annahmen drin habe, aber es kann auch immer sein, dass es noch irgendetwas gibt, was wir noch nicht so im Griff haben. Wir haben jedenfalls, also um jetzt nochmal zu diesen ganz wichtigen Szenarien zu kommen, die auch der Weltklimarat entworfen hat. Der Weltklimarat ist ja auch schon über einige Dekaden aktiv. Da hat sich jedenfalls bisher gezeigt, dass wir immer diesen Worst Case, das schlimmste Szenario, dass wir genau auf diesem Weg sind. Also von dem, was da vorhergesagt wurde, wir möchten immer gerne mit dem milden Szenario weiterrechnen, nach dem Motto, es wird schon nicht so schlimm werden. Aber da sind wir eher tatsächlich auf dem Weg, wo es heißt, das sieht überhaupt nicht gut aus. Und das, was ganz schwierig ist, ist, es gibt in der Wissenschaft den Begriff der sogenannten Tipping Points für Systeme. Das können Ökosysteme sein, das kann das meteorologische System sein. Wir steuern auf solche Punkte hinzu, bei denen wir dann, wenn die erreicht sind, überhaupt nicht mehr sagen können, wie sich ein System weiterentwickelt. Also wo einfach unsere Modelle oder die Vorhersagekraft, wenn wir es mal so formulieren wollen, einfach endet. Und wo wir nur jetzt sagen können, lasst uns verhindern, dass wir zu so einem Punkt kommt. Weil was dann passiert, das wissen wir überhaupt nicht. Und es kann sehr chaotisch werden. Ich war jetzt gerade bei einer Tagung, wo es auch um Biodiversitätsverlust ging Und da fand ich ganz interessant, dass einer der Hauptredner einen starken Schwerpunkt gelegt hat auf Fleischkonsum. Und zwar deshalb, weil wir ja insgesamt sehr viel Landschaft verbrauchen für unsere Ernährung. In Deutschland sind es etwas über 50%, aber wenn wir das noch ranziehen, was wir zum Beispiel aus Südamerika brauchen in Form von Soja, dann wären wir bei 90% der gesamten Landesfläche, die wir für Ernährung nicht unbedingt brauchen, sondern beanspruchen. Und wenn wir von diesem vielen Soja reden, dann wissen wir meistens auch, wo das hingeht, nämlich in die Tierfütterung. Und man kann sehr wohl, es gibt ja diese ganzen schönen CO2-Abdrücke. Und also CO2-Abdruck bedeutet, was eine bestimmte Lebensweise an CO2-Ausstoß mit sich bringt. Ganz offensichtlich ist es, wenn ich im Flugzeug sitze, oder wenn ich im Auto sitze, da kann ich das auf den Kilometer umrechnen, wie viel CO2 ich produziere, um mich fortzubewegen. Beim Fleisch ist das ein ebenso deutliches Signal. Und das sind auch diese Punkte, wo wir uns dann auch als Individuen jeweils überlegen müssen, was brauche ich eigentlich wirklich, um ein gutes Leben zu führen? Wie viel muss ich konsumieren? Muss ich ständig den neuesten Trends hinterherlaufen? Und auf diese Weise natürlich auch dazu beitragen, dass ja, dass Biodiversität weniger wird und dass sich vieles in unserer Umwelt zum Schlechteren wendet. Auch das ist wieder jetzt meine persönliche Meinung und nicht, ich spreche nicht für die Wissenschaft. Das geht meines Erachtens nur, dass wir das gesellschaftlich regulieren. Also der Einzelne, wenn es ständig Sonderangebote gibt, und wenn ich dazu ständig aufgefordert werde, mehr und mehr zu konsumieren und mir auch noch dieses und jenes zu kaufen und das auch noch alles in preislichen Dimensionen ist, die sich jeder leisten kann, dann wird das natürlich so passieren. Dann wird es immer einzelne Verweigerer geben, die sagen, nein, ich ziehe mich jetzt in den Wald zurück, ich will kein Mobiltelefon mehr und nichts haben und ernähre mich nur von dem, was um meine Hütte herum wächst. Aber das ist immer die absolute Ausnahme. Das heißt, dass wir in meinen Augen tatsächlich starke Regularien brauchen, die uns dann auch unser Handeln ein bisschen natürlich einschränken, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich Lebensqualität ändern muss, sondern es ist dann eine Frage, wie wir Lebensqualität vielleicht umdeuten, dass Lebensqualität nicht mehr maximaler Konsum ist, sondern dass man auch sehr viele andere Sachen genießen kann, die jetzt nicht unbedingt die Wirtschaft antreiben. Und natürlich gibt es gibt diesen schönen Begriff, um auf die andere Frage zurückzukommen, der Schlüsseltechnologien. Das ist immer so, dass bestimmte Technologien, dass die einem wirklich neue Aktionsgebiete erschließen, wie das Beispiel mit der Dampflok, wodurch eine ganz andere Mobilität auf einmal möglich wurde, oder auch Flugverkehr. Keiner hätte gedacht vor 60 Jahren, dass der Flugverkehr mal so gigantisch anwachsen würde. Oder auch Mobiltelefone, soziale Netzwerke, wie sich Leute darüber vernetzen. Das hätte keiner vorhersehen können. Also es gibt diese Schlüsseltechnologien, die auf einmal entstehen. Mit der künstlichen Intelligenz sind wir jetzt wahrscheinlich an der Schwelle zu einer neuen Geschichte. Und wir müssen halt jeweils dann sehen, wie wir politisch und gesellschaftlich damit umgehen, ob es noch verträglich ist oder nicht. Und noch ein letztes Wort zur Nachhaltigkeit. Diesen Begriff sehe ich in der ökologischen Brille sehr, sehr kritisch. Weil nachhaltig bedeutet für mich nicht, dass wir mit einer bestimmten Weise unendlich lang so wirtschaften können oder so leben können, sondern es heißt nur, dass wir den Verbrauch verlangsamen. Weil richtige Nachhaltigkeit können wir als Menschen in der Populationsstärke, also mit der Anzahl von Menschen, die momentan auf der Erde leben, da können wir Nachhaltigkeit so überhaupt nicht bedienen. Also es geht tatsächlich darum, wenn es bei uns um Nachhaltigkeit geht, dass wir nicht ganz so schnell, ganz so viel, mehr oder weniger sinnlos verbrauchen, und der Nachwelt weniger übrig lassen, als wenn wir uns mehr Gedanken darum machen und das Tempo etwas verlangsamen.
Sie haben von diesen Tipp-Points gesprochen, die erreicht werden können, wonach nicht mehr absehbar ist, was eigentlich passiert. Wann ist dieser denn laut den Szenarien, diesem Worst-Szenario, wann ist nicht mehr vorherzusagen in diesem Szenario, was passiert und wie es passiert?
Das ist genau das Charakteristikum dieser Tipping-Points, dass wir nicht genau wissen, wann sie erreicht sind. Dass wir nur wissen, dass wir auf eine größere Unsicherheit zusteuern und dass ab einem bestimmten Punkt das dann eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir wissen das leider erst dann, wenn die Systeme anfangen, chaotisch zu werden. Und dann wissen wir, es ist zu spät, wir haben diesen Punkt überschritten.
Jetzt aktiv werden ja zum Beispiel gerade Schüler und Schülerinnen, wenn die ja vielleicht sogar mehr als alle zuvor geschafft haben, Druck auf die Politik auszuüben. Und dadurch, dass es der Fall ist, sehen Sie einen positiven Trend in der Politik in Bezug auf Handlung des Umweltschutzes?
Ich glaube, dass ganz viele meiner Kollegen in dem wissenschaftlichen Bereich das unglaublich motivierend und toll finden, was die Schüler jetzt auf die Beine stellen. Es ist diese unmittelbare Betroffenheit meines Erachtens, die jetzt diese durchschlagende Wirkung hat, weil es halt wirklich so unter diesem Motto, ihr nehmt uns unsere Zukunft, dass das einen ganz anderen Druck auf die Politik auswirkt, als diese vielen, vielen Fakten, die wir in der Wissenschaft bisher gesammelt haben. Solange nicht diese Emotion und persönliche Betroffenheit da ist, mir steht das Wasser jetzt bis zum Hals oder ich kann absehen, dass das Wasser mir übermorgen zum Hals stehen wird. Solange das nicht da ist, ist diese Art von Druck, wie sie jetzt zum Glück entsteht, einfach nicht aufbaubar. Es gibt auch in der Wissenschaft große Bewegungen. Es gibt zum Beispiel eine ganz große Bewegung von Wissenschaftlern, die jetzt vor ein, zwei Jahren einen zweiten Appell an die Menschheit publiziert haben, wo sie nochmal gesagt haben, wir haben 92 sowas schon mal gemacht. Da haben irgendwie an die 2000 Wissenschaftler unterschrieben. Jetzt waren es dann 17.000 mit Tendenz steigend, wo einfach nochmal alles aufgelistet wurde. Was wissen wir über den Zustand der Welt? Was hat sich seit in all diesen Klimakonferenzen, die es bisher gab, verändert? Und wir sehen, der Trend ist ungebremst. Also es hat sich in den letzten über 20 Jahren, in den letzten 25 Jahren, es hat sich nichts getan, was diese Trends, die wir schon Anfang der 90er Jahre festgestellt haben, wirklich gebremst hätte. Wir sind als Menschen genauso betroffen wie als Wissenschaftler, die Fakten liefern. Und wir sehen genauso, dass wir jetzt einfach auf der Straße auch entsprechend Druck machen müssen, um zu sagen, es geht so nicht weiter und wir brauchen wirklich drastische Änderungen.
Aus Sicht der Wissenschaft, wie sehen denn drastische Veränderungen aus? Wie kann es denn überhaupt noch möglich sein, weltweit dafür zu sorgen, dass das noch zu bremsen ist? Ich meine, seit 25 Jahren ist scheinbar nichts passiert.
Da kann ich jetzt an dieser Stelle nicht für die Wissenschaft sprechen, sondern ich sage lieber meine Meinung. Ich denke, das hat zwei Punkte. Ich fange mal mit dem an, der offensichtlicher ist. Zum einen denke ich, dass unser bisheriges ökonomisches Modell, was immer noch auf Wachstum beruht, dass das eigentlich ausgedient hat. Weil diese Form von Wachstum auch immer dazu führt, dass wir ständig mehr Rohstoffe brauchen, dass wir ständig mehr Müll produzieren und dass wir eigentlich insgesamt von den gesamten Ressourcen der Erde wesentlich mehr verbrauchen, als wieder in irgendeiner Form nachwachsen kann. Das bedeutet für mich, dass wir die Ökonomie eigentlich so weit umstellen müssten, dass wir eine echte Vollkostenrechnung für alle Produkte machen. Und diese Vollkostenrechnung würde bedeuten, dass auch diese Güter, die Allgemeingüter sind, wie Luft, Wasser, CO2-Emissionen sowieso, dass die alle mit einem realistischen Preis versehen werden, sodass man auch tatsächlich weiß, was ein Produkt jetzt insgesamt kostet. Und das geht bis über das Recycling, also alles, was man sich vorstellen kann. Also das wäre Punkt 1, eine andere Ökonomie. Der zweite Punkt, der nicht ganz so offensichtlich ist, aber ebenso wichtig ist für mich, da liegen die Gründe in der Anthropologie. Also die Anthropologie ist eigentlich die Lehre vom Menschen. Und in der Lehre von Menschen müssen wir auch immer wieder ganz weit zurückgehen, um zu gucken, was hat uns denn eigentlich jetzt überwiegend geprägt? Und wenn wir da einfach nur mal so Zeiten entgegensetzen, wie lange Zeiten haben wir in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler gelebt? Und das waren mehrere hunderttausend Jahre. Und wie lange leben wir jetzt eigentlich schon als sesshafte Bauern, mittlerweile auch dann mit der Urbanisierung und so weiter, wie lange leben wir jetzt schon in wirklich großen Gemeinschaften? Und da denke ich, dass uns dieses diese allgemeine Verantwortung für ganz, ganz große Gruppen, dass es uns immer noch total schwerfällt, das wahrzunehmen. Also wie lange sehen wir uns schon danach, dass wir global handeln? Es geht ja immer so, also individuell sehen wir sehr, sehr viel ein und können auch viel machen, aber es ist notwendig, weil wir mittlerweile, wir denken so global, wir handeln im Sinne von wirtschaftlich handeln auch global. Aber wenn es tatsächlich um Sachen geht, die ganze Welt machen müsste, dann denken wir wieder national. Diese Fähigkeit, tatsächlich eine Organisationsstufe höher zu gehen und dieses vertraute Schema von, es wird immer fremder, von der Familie zur Bekanntschaft, dann die in einer Stadt wohnen, die in einem Land wohnen, dann kommt diese große Grenze mit der Sprache, danach wird alles sowieso noch viel fremder. Das sind diese Sachen, die, von denen wir wissen, dass sie echte Hemmschuhe sind und die wir überwinden müssen, aber wo wir einfach noch nicht so richtig wissen, wie es funktionieren soll.
Genau, das ist irgendwie auch was, was ich mir letztens gedacht habe. Diese Prinzipien von Wirtschaftssystemänderungen klingen natürlich sehr gut in Deutschland. Denken Sie, dass es tatsächlich auf weltweit umzumünzen ist, oder gehen Sie jetzt erstmal von Deutschland aus oder Europa meinetwegen?
Es gibt immer jemanden, der es zuerst machen muss, der es ausprobieren muss. Also der Verweis immer, die sollen die anderen doch mal vorgehen, das nützt uns jetzt überhaupt nichts. Wir sind in Europa das wirtschaftlich stärkste Land, was auch das reichste Land. Und wir tragen nicht wenig zum gesamten Ressourcenverbrauch bei. Es ist jetzt schon absolut illusorisch, sich vorzustellen, dass alle Menschen auf der Welt so leben könnten wie wir. Also wir leben gemessen an dem, was viele andere Menschen haben, im reinsten Paradies. Und dieses Paradies ist eine Illusion. Das wird früher oder später zusammenbrechen. Es ist nur eine Frage, wann. Wir sind eine Welt, und diese eine Welt lässt sich spätestens bei diesen Sachen, bei diesen globalen Problemen nicht mehr auf Nationen aufteilen.
Wenn alles so weitergeht wie jetzt, dann ist ja der fossile Brennstoff Erdöl in 50 bis 70 Jahren verbraucht, Uran ganz ähnlich. Sehen Sie da überhaupt noch ein Weiterkommen als diese Grenze?
Also was Wissenschaftler genauso wenig wie andere machen können, ist der Blick in die Kristallkugel. Sondern das, was wir machen, ist, dass wir aufgrund der Fakten, die wir an der Hand haben und der Stellgrößen, von denen wir denken, dass sie in einem System unbedingt wichtig sind, dass wir mit diesen Informationen unter der Maßgabe, dass sich bestimmte Stellgrößen, sagen wir, wie Temperatur so und so entwickeln, dass wir dann Szenarien entwerfen und sagen, gut, wenn das Szenario A, B oder C, was jeweils dann andere Stellgrößen hat, wo wir dann davon ausgeht, was weiß ich, nur eine leichte Temperaturerhöhung, eine mittlere Temperaturerhöhung oder eine starke Temperaturerhöhung, dass sich unter diesen verschiedenen Szenarien, dass sich dann, sagen wir, bestimmte Artengemeinschaften so in der Richtung A, Richtung B oder Richtung C entwickeln werden. Das ist so erstmal diese Geschichte. Und da muss man auch dann auch aufpassen, dass man wirklich auch immer sagt, das Modell, das ich da konstruiert habe, um diese Sachen zu berechnen, das beruht auf bestimmten Annahmen. Ich bin halbwegs sicher, dass ich die wichtigen Annahmen drin habe, aber es kann auch immer sein, dass es noch irgendetwas gibt, was wir noch nicht so im Griff haben. Wir haben jedenfalls, also um jetzt nochmal zu diesen ganz wichtigen Szenarien zu kommen, die auch der Weltklimarat entworfen hat. Der Weltklimarat ist ja auch schon über einige Dekaden aktiv. Da hat sich jedenfalls bisher gezeigt, dass wir immer diesen Worst Case, das schlimmste Szenario, dass wir genau auf diesem Weg sind. Und das, was ganz schwierig ist, Es gibt in der Wissenschaft den Begriff der sogenannten Tipping Points für Systeme. Das können Ökosysteme sein, das kann das meteorologische System sein. Wir steuern auf solche Punkte hinzu, bei denen wir dann, wenn die erreicht sind, überhaupt nicht mehr sagen können, wie sich ein System weiterentwickelt. Also wo einfach unsere Modelle oder die Vorhersagekraft, wenn wir es mal so formulieren wollen, einfach endet. Und wo wir nur jetzt sagen können, lasst uns verhindern, dass wir zu so einem Punkt kommt. Weil was dann passiert, das wissen wir überhaupt nicht. Und es kann sehr chaotisch werden. Ich war jetzt gerade bei einer Tagung, wo es auch um Biodiversitätsverlust ging. Und da fand ich ganz interessant, dass einer der Hauptredner einen starken Schwerpunkt gelegt hat auf Fleischkonsum. Und zwar deshalb, weil wir ja insgesamt sehr viel Landschaft verbrauchen für unsere Ernährung. In Deutschland sind es etwas über 50%, aber wenn wir das noch ranziehen, was wir zum Beispiel aus Südamerika brauchen in Form von Soja, dann wären wir bei 90% der gesamten Landesfläche, die wir für Ernährung beanspruchen. Und wenn wir von diesem vielen Soja reden, dann wissen wir meistens auch, wo das hingeht, nämlich in die Tierfütterung. Und man kann sehr wohl, es gibt ja diese ganzen schönen CO2-Abdrücke. Und also CO2-Abdruck bedeutet, was eine bestimmte Lebensweise an CO2-Ausstoß mit sich bringt. Ganz offensichtlich ist es, wenn ich im Flugzeug sitze oder wenn ich im Auto sitze, da kann ich das auf den Kilometer umrechnen, wie viel CO2 ich produziere, um mich fortzubewegen. Beim Fleisch ist das ein ebenso deutliches Signal. Und das sind auch diese Punkte, wo wir uns dann auch als Individuen jeweils überlegen müssen, was brauche ich eigentlich wirklich, um ein gutes Leben zu führen? Wie viel muss ich konsumieren? Muss ich ständig den neuesten Trends hinterherlaufen? Und auf diese Weise natürlich auch dazu beitragen, dass Biodiversität weniger wird und dass sich vieles in unserer Umwelt zum Schlechteren wendet.
Wenn ein Perpetuum mobile erfunden werden würde, dann würde das die Umwelt nicht schützen, sondern jeder würde wahrscheinlich so viel Strom verbrauchen, dass die Erderwärmung noch schneller vorangeht, obwohl der gewünschte Effekt davon ja eigentlich Einsparung ist. Und was denken Sie denn darüber oder wie kann man das vielleicht sozusagen verhindern?
Auch das ist wieder jetzt eine meine persönliche Meinung und nicht, ich spreche nicht für die Wissenschaft. Das geht meines Erachtens nur, dass wir das gesellschaftlich regulieren. Also wenn es ständig Sonderangebote gibt und wenn ich dazu ständig aufgefordert werde, mehr und mehr zu konsumieren und mir auch noch dieses und jenes zu kaufen und das auch noch alles in preislichen Dimensionen ist, die sich jeder leisten kann, dann wird das natürlich so passieren. Dann wird es immer einzelne Verweigerer geben, die sagen, nein, ich ziehe mich jetzt in den Wald zurück, ich will kein Mobiltelefon mehr und nichts haben und ernähre mich nur von dem, was um meine Hütte herum wächst. Aber das ist immer die absolute Ausnahme. Das heißt, dass wir in meinen Augen tatsächlich starke Regularien brauchen, die uns dann auch unser Handeln ein bisschen natürlich einschränken, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass ich Lebensqualität ändern muss, sondern es ist eine Frage, wie wir Lebensqualität vielleicht umdeuten, dass Lebensqualität nicht mehr maximaler Konsum ist, sondern dass man auch sehr viele andere Sachen genießen kann, die jetzt nicht unbedingt die Wirtschaft antreiben. Es gibt diesen schönen Begriff der Schlüsseltechnologien. Das ist immer so, dass bestimmte Technologien, dass die einem wirklich neue Aktionsgebiete erschließen, wie das Beispiel mit der Dampflok, wodurch eine ganz andere Mobilität auf einmal möglich wurde oder auch Flugverkehr. Keiner hätte gedacht vor 60 Jahren, dass der Flugverkehr mal so gigantisch anwachsen würde oder auch Mobiltelefone, soziale Netzwerke, wie sich Leute darüber vernetzen. Das hätte keiner vorhersehen können. Also es gibt diese Schlüsseltechnologien, die auf einmal entstehen. Mit der künstlichen Intelligenz sind wir jetzt wahrscheinlich an der Schwelle zu einer neuen Geschichte. Und wir müssen halt jeweils dann sehen, wie wir politisch und gesellschaftlich damit umgehen, ob es noch verträglich ist oder nicht. Und noch ein letztes Wort zur Nachhaltigkeit. Diesen Begriff sehe ich in der ökologischen Brille sehr, sehr kritisch. Weil nachhaltig bedeutet für mich nicht, dass wir mit einer bestimmten Weise unendlich lang so wirtschaften können oder so leben können, sondern es heißt nur, dass wir den Verbrauch verlangsamen. Weil richtige Nachhaltigkeit können wir als Menschen in der Populationsstärke, also in der mit der Anzahl von Menschen, die momentan auf der Erde leben, da können wir Nachhaltigkeit so überhaupt nicht bedienen. Also es geht tatsächlich darum, wenn es bei uns um Nachhaltigkeit geht, dass wir nicht ganz so schnell, ganz so viel mehr oder weniger sinnlos verbrauchen und der Nachwelt weniger übrig lassen, als wenn wir uns mehr Gedanken darum machen und das Tempo etwas verlangsamen.
Sie haben von diesen Tipppoints gesprochen, die erreicht werden können, wonach nicht mehr absehbar ist, was eigentlich passiert. Wann ist dieser denn laut den Szenarien, diesem Worst-Szenario, wann wird er erreicht und wann ist nicht mehr vorherzusagen in diesem Szenario, was passiert und wie es passiert?
Das ist genau das Charakteristikum dieser Tipping Points, dass wir nicht genau wissen, wann sie erreicht sind. Dass wir nur wissen, dass wir auf eine größere Unsicherheit zusteuern und dass ab einem bestimmten Punkt das dann eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Wir wissen das leider erst dann, wenn die Systeme anfangen, chaotisch zu werden. Und dann wissen wir, es ist zu spät, wir haben diesen Punkt überschritten.